Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das internationale Literaturfestival Berlin, das Konzert des israelischen Dirigenten Lahav Shani und der Auftakt des Historikertages, das sind die Themen in Kultur heute. Michael Köhler lädt sie dazu ein. Zuerst aber ein Nachruf. Wie der Titel eines seiner Filme, so wirkte er. Unbestechlich. Bestechend nur für Zuschauer und Kinofreunde. Über ein halbes Jahrhundert hat er vor der Kamera gestanden, der Hollywood-Star und Leinwandliebling Robert Redford. Er ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der 1936 im kalifornischen Santa Monica geborene Darsteller machte seit 1960 Fernsehserien und Kinofilme. Auf die Western-Komödie Butch Cassidy folgte Anfang der 70er Jahre die erfolgreiche Gaunerkomödie Der Clou. Mit Schlägerkappe oder Schiebermütze, offenem Hemd und Nadelstreifenanzug gewann er sein Publikum. Mit Filmpartnerinnen wie Barbara Streisand, Faye Dunaway oder Meryl Streep in Jenseits von Afrika spielte er sich in die Herzen nicht nur weiblicher Zuschauer. Als Watergate-Enthüllungsjournalist Bob Woodward, als CIA-Agent Joseph Turner spielte er politisch-historische Rollen. Er war Regisseur, Nachwuchsförderer und Umweltschützer und Initiator eines unabhängigen Filmfests. Noemi Schneider erinnert an Robert Redford.
This is the Virginia Jean with an SOS call. Over.
Ein wettergegerbter End-70er mit ergrautem Blondschopf, stahlblauen Augen und kantigen Gesichtszügen kämpft an Bord einer leckgeschlagenen Segeljacht im Ozean ums Überleben. Es gibt nicht viele Schauspieler, die ein Publikum 106 Minuten lang fast wortlos begeistern können, so wie Robert Redford es in J.C. Chanders Ein-Mann-Drama All is Lost im Jahr 2013 tat. Betrachtet man die amerikanische Filmgeschichte als Ozean, so hat Robert Redford darin ein Leben lang unbeirrbar Kurs gehalten. Vor und hinter der Kamera, den Blick nach vorne gerichtet, auf Distanz zur Traumfabrik, mit der festen Überzeugung, dass Kunst die Welt verändern kann, wie er es 2002 bei der Oscarverleihung formulierte.
Then I think the glory of art is that it can not only survive change, but can lead it.
Rebellisch war der Sohn eines Milchmanns, der 1936 in Santa Monica geboren wurde, schon früh. Wegen Trunkenheit flog er vom College. Ein Jahr lang schlug er sich als Straßenmaler in Europa durch, bevor er in New York eine Schauspielausbildung absolvierte. Als spießiger Anwalt neben Jane Fonda in Barfuß im Park stellte Robert Redford 1967 sein komödiantisches Talent unter Beweis. Zwei Jahre später gelang ihm als Revolverheld Sundance Kid an der Seite von Paul Newman in George Roy Hills New Hollywood Klassiker Butch Cassidy and the Sundance Kid der Durchbruch.
Raindrops keep falling on my head.
Er wird immer 30, blond und perfekt sein, sagte sein Lieblingsregisseur Sidney Pollack einmal über ihn. Und er hatte recht. Von seinem Leinwand-Image als smarter, blauäugiger Frauenschwarm profitierte Robert Redford ein Leben lang und nutzte es, um sein Publikum für die unbequemen politischen und gesellschaftlichen Wahrheiten, die ihm am Herzen lagen, zu sensibilisieren.
And yet I was told a slogan as a kid, listen. It doesn't matter whether you win or lose, it's how you play the game.
Als Kind sei ihm immer eingetrichtert worden, dass es keine Rolle spiele, ob man gewinne oder verliere. Es gehe lediglich darum, wie man spiele. Aber er erlebte das Gegenteil, dass Gewinnen alles ist. Als Filmemacher wollte er dann endlich die Wahrheit über sein Land erzählen, die keiner ausspricht. Dass es in der Realität nur ums Gewinnen gehe, erklärte Robert Redford 2002 in einem Gespräch mit Charlie Rose. Die Gagen aus Kassenschlagern wie Der Clou, So wie wir waren oder Jenseits von Afrika investierte er zum Großteil in seine eigenen Filme. Mitte der 70er Jahre sicherte er sich die Rechte am Enthüllungsbuch der Washington Post-Reporter, die Nixon mit der Watergate-Affäre zu Fall brachten, und produzierte den mehrfach ausgezeichneten Film Die Unbestechlichen. Im Gefängnisdrama Blue Baker kritisierte er die Zustände des amerikanischen Strafvollzugs. Für sein Sozialdrama Eine ganz normale Familie wurde er 1981 mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet. Als Filmemacher setzte sich Robert Redford für künstlerische Freiheit und Vielfalt ein. In seiner Wahlheimat, im Bundesstaat Utah, gründete er das Sundance Film Institut zur Nachwuchsförderung, aus dem das gleichnamige Festival hervorging, das zu einem der bedeutendsten Wettbewerbe unabhängiger Filmemacher weltweit wurde. 2016 erhielt er aus den Händen Barack Obamas die Freiheitsmedaille des amerikanischen Präsidenten, die höchste zivile Auszeichnung in den USA. Seine Kunst und sein Engagement prägen das kulturelle Erbe Amerikas nachhaltig, indem er Millionen zum Lachen, Weinen, Denken und zur Veränderung inspiriere. Treffender kann man es wohl kaum formulieren.
Sagt Noemi Schneider zum Tod von Robert Redford, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Nach der Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani, der den Münchner Philharmonikern künftig vorsteht, vom belgischen Flanders-Festival in Gent, wir haben mehrfach berichtet, da war der Protest groß und die Solidarisierungen anschließend zahlreich. Das gestrige spontan angesetzte Einladungskonzert in Berlin ist nicht nur störungsfrei verlaufen, sondern mit großem Applaus eröffnet und auch beendet worden. Kulturstaatsminister Weimar würdigte das als deutliches Zeichen für Freiheit und Respekt als Antwort auf Antisemitismus. Die großen Sicherheitsvorkehrungen vor Einlass zum Konzert waren dann bei Beethoven und Wagner schließlich vergessen. Barbara Wiegand berichtet.
Solidarität zeigen, ein Zeichen setzen gegen die vielfach als diskriminierend, ja antisemitisch kritisierte Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani vom Genter Festival. Darum ging es vielen, die in das aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrte, komplett ausverkaufte Konzerthaus kamen. Und auch Matthias Pees, Intendant der Berliner Festspiele, setzte auf die Symbolkraft dieses kurzfristig anberaumten Gastkonzerts. Als Statement gegenüber dem belgischen Festival. Das hatte die Absage von Shanis Konzert mit den Münchner Philharmonikern, vor allem auch mit dessen Chefdirigentenposten beim Israel Philharmonic Orchestra begründet. Weder das Orchester noch sein Dirigent hätten sich genügend vom Vorgehen der israelischen Regierung distanziert.
Und ich glaube, dass wichtig ist, dass Menschen nicht kollektiv in Haft genommen werden, für was auch immer, für ihre Religion, ihre Herkunft, ihren Pass. Und dass wir uns alle auch in dem Sinne würdig verhalten sollten, menschenwürdig verhalten sollten. Und uns war wichtig, an dieser Stelle ein Zeichen zu setzen.
Pees hob Shanis Engagement für Frieden und Versöhnung, etwa in der Zusammenarbeit mit dem West Eastern Divan Orchestra, hervor, in dem israelische und arabische Musiker zusammenspielen. Dessen Gründer, Daniel Barenboim, saß auch im Publikum. Neben weiteren Prominenten aus Kultur und Politik, wie Ex-Kanzler Olaf Scholz und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der in seiner kurzen Auftaktrede den Eklat um Shanis Ausladung zum Anlass nahm, um vor zunehmendem Antisemitismus in Europa zu warnen. Lahav Shani selbst ergriff nicht das Wort, sondern ließ die Musik für sie sprechen. In all ihren Klangfarben und Facetten. Angefangen mit Beethovens Violinkonzert in D-Dur, erst verhalten, dann aufbrausend, die Münchner Philharmoniker im virtuosen Zusammenspiel mit der Solo-Violinistin Lisa Batyashvili. Die mal zart, mal fast kratzig mit dem Bogen über die Seitenstrich. Danach, als zweiter Programmpunkt, das Vorspiel zum ersten Aufzug und Isoldens Liebestod aus Wagners Tristan und Isolde. Voll sehnsüchtiger Klänge, glühend bis strahlend. Vielleicht auch ein Ausklang für diesen Konzertabend, der Hoffnung macht, in diesen oft unversöhnlichen Zeiten, so Andrea Zietschmann, Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker.
Ich denke, das ist im Grunde auch ein Raum, den Kunst und Musik ausmacht. Also wir haben in den Orchester oft mehr als 35 Nationen auf der Bühne. Ich sage immer gern, das ist vielleicht eine Form der United Nations, wie sie funktionieren kann.
Ob das Konzert der Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani also länger nachhalt? Nach anderthalb Stunden endete dieser Abend jedenfalls harmonisch. Mit Standing Ovations vom begeisterten Publikum.
Und dem Tristan-Akkord, auf den man ja lange genug wartet, stundenlang bei Wagner. Barbara Wiegand berichtete von einem besonderen Konzert. Dynamiken der Macht. Der Titel des diesjährigen Historikertages klingt ein bisschen wie ein auf 10 Jahre angelegter Sonderforschungsbereich, ist aber Oberthema des heute Abend an der Universität Bonn beginnenden Verbandstreffens. Der größte geisteswissenschaftliche Kongress versammelt bis Freitag 2000 Geschichtswissenschaftler. Vorsitzender des Verbands der Historiker und Historikerinnen ist der Trierer Professor Lutz Raphael. Mit ihm habe ich gesprochen. Wenn 9-11, die Terroranschläge 2011, Flugzeugentführung, Selbstmordattentate, eine Rückkehr der Religion, des Islamismus und Terrorismus waren, dann haben wir gegenwärtig vielleicht so etwas wie die Rückkehr der Geo-, der Großmachtpolitik. Lutz Raphael habe ich gefragt, was war der Grund für das Thema, die Themenwahl, Dynamiken der Macht?
Also der Grund war eigentlich ein doppelter. Zum einen die Suche nach Themen, die wirklich am Puls der Zeit sind und wo man den Eindruck hat, da können die Historiker auch etwas Substanzielles zu beitragen. Da waren die Dinge um uns herum schon alle passiert, die uns heute auch beängstigen. Der russische Überfall und Angriff auf die Ukraine, das ist eine elementare Form von Macht, die ja in der Hoffnung eigentlich erfolgte, dass man in einer Art Blitzkrieg sofort die Macht auch in der Ukraine, dem Nachbarstaat, übernimmt. Also das war ein Punkt. Und das zweite war aber auch eine Diskussion, die in Leipzig geführt wurde, über den Umgang mit akademischer Macht innerhalb unseres Faches. Bei uns Historikern geht es auch immer, wie verändern sich Machtverhältnisse im Sinne etwa des Machtverlustes, aber auch wie entbauen sich entsprechende Gewalt- und Machtpotenziale auf? Wie entsteht zum Beispiel so etwas wie eine politische Bewegung heute weltweit wie der Rechtspopulismus? Der scheint ja sozusagen der Zeitlauf selber Macht zuzusprechen. Das sind Themen, die man mit dieser Überschrift, mit dem Motto Dynamiken der Macht, wie wir finden, gut zusammenbinden kann und damit auch die Vielfalt zeigt von Problemen, mit denen wir uns als Historiker zu beschäftigen haben. Ne?
Wir hatten ja große Diskussionen über Weimar, über Demokratiefeindlichkeit. Das wurde dann verglichen mit 1933. Wir hatten Diskussionen über gewaltbereite Massen, Extremismus und neue Rechte. Ich glaube, da können Historiker ziemlich viel aufklären, um keine falschen Analogien herzustellen. Ne?
Sehr richtig. Ich glaube, das ist auch das Gebot der Stunde. Der Verweis auf frühere Gefährdungen und frühere Fehlentwicklungen, also im Sinne der Machtübernahme, der Machtübertragung und dann auch, wie es ja im Nazi-Jargon hieß, der Machtergreifung mit den weiteren Folgen. Aber die Differenz ist für uns Historiker natürlich immer gleich auch mit zu thematisieren. Wir sind nicht Weimar und das muss immer mitgedacht und mitkommuniziert werden. Und ich finde auch, das wird von meinen Kolleginnen und Kollegen auch gerade in ihren öffentlichen Interventionen immer wieder getan.
Rückkehr der Großmachtpolitik, global unter Druck stehende Wissenschaftsfreiheit, Macht der Moderne sind drei große Themen. Ich möchte mit Ihnen mal so im freien Flug mal einen Gedanken wagen. Die vor 50 Jahren gestorbene politische Denkerin Hannah Arendt hat genau zu ihrem Thema ein Buch gemacht. Vor 55 Jahren, On Violence hieß das im amerikanischen Original, Macht und Gewalt. Das ist erschienen 1970 im Umfeld von Studentenunruhen, Vietnamkrieg. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, sie unterscheidet da legitime, notwendige, sinnvolle Macht von illegitimer Gewalt. Macht gehört zum Wesen aller staatlichen Gemeinwesen, Gewalt nicht, sagt sie. Ich glaube, da trifft sie einen Kern, denn Macht bedarf der Legitimation. Gewalt kann Macht vernichten, aber sie kann sie nicht erzeugen. Ich glaube, da sind wir am Kern unserer Gegenwart, ne?
Ganz richtig. Und wenn Sie Hannah Arendt zitieren und diese Unterscheidung, dann treffen Sie meines Erachtens einen ganz wichtigen Punkt, der in der heutigen Diskussion und auch in der Diskussion innerhalb unseres Faches einfach der Betonung bedarf. Denn das Macht zum Beispiel als legitime Ausübung von, mit Weber gesprochen, Herrschaft, ja, einfach das Fundament von Demokratie ist, muss man auch in Erinnerung rufen. Und das die Verteidigungsfähigkeit in Großmachtkonflikten auch dazu gehört, dass sich westliche Demokratien verteidigen müssen. All das deutet ja darauf hin, dass wir auch Forschung brauchen, Nachdenken brauchen über diese legitimen Grundlagen und natürlich auch Grenzen von Macht. Aber dem entgegenzusetzen, die illegitime Macht und ganz konkret alle Formen von Gewalt, finde ich sehr richtig. Wir haben ja in unserem Fach die unterschiedlichsten theoretischen Perspektiven präsent, wenn es um Dynamiken der Macht geht. Ich warne immer davor, einen zu pauschalen Machtbegriff zu verwenden, der eigentlich alles unter diesen Begriff subsumiert. Und diese Unterscheidung, die Hannah Arendt wichtig war als politische Philosophin, die doch bitte nicht zu vergessen.
Ich möchte mit dem eindrucksvollen aktuellen Bild schließen als
Kanzler Merz nämlich zur Eröffnung der Synagoge in München in der Reichenbachstraße bewegt sprach, ergriffen den Tränen nah war. Da wurde Geschichte ein Stück körperlich. Ich will das nicht sentimentalisieren, sondern auf Folgendes hinaus. Der jüdische Exilhistoriker, große Mittelalterforscher und Stilist Ernst Kantorowitsch hat ja von den zwei Körpern des Königs gesprochen, ne? Vom physischen und vom politischen Körper, also vom realen und vom symbolischen. Heute sind moderne Politiker sonderbar entkörperlicht, finde ich. Und da hat ein deutscher Kanzler, sehr ungewöhnlich, viele halten ihn ja für steif oder arrogant, den Mut, sich gehen zu lassen und zu zeigen, ein machtvolles Zeichen für geliehene Macht. Also Macht, die berührbar ist und die auch Gewalt einhegt? Oder bin ich jetzt zu sentimental?
Nein, es sind, glaube ich, wichtige politische Tränen, die da geflossen sind. Und damit meine ich nicht, dass es sich um Tränen handelt, eine Rührung, die inszeniert ist, sondern die zeigt, dass eben auch ein demokratischer Politiker um, ja, die Prägekraft unserer Geschichte weiß. Die steckt all in uns allen und auch in uns als Körper. Das vergessen wir gerne. Man ist dann ergriffen. Ich kann das selber nachvollziehen, wenn man an solchen Orten der Erinnerung beziehungsweise hier ja an Orten der Wiederherstellung, ja, einer zerstörten Ordnung von jüdischem Bekenntnis in Deutschland steht. Das hat mir auch sehr eingeleuchtet und ich habe mich gefreut, dass der Bundeskanzler dazu fähig war.
Verbandspräsident Lutz Raphael. Zur Eröffnung des Historikertages an der Uni Bonn, Dynamiken der Macht, ist das Oberthema. Das Internationale Literaturfestival Berlin ist das größte und wohl auch wichtigste seiner Art in Europa. Nahezu 100 Autorinnen und Autoren aus über 50 Ländern kommen, um Einblick ins Werk zu geben. Leben und Schreiben im Exil, existenzielle Fragen der Gegenwart werden diskutiert. Flucht und Verfolgung sind häufig Thema. Denn Literatur wird als Instrument der Opposition gefürchtet. Was bedeutet das alles, Flucht fürs Schreiben? Cornelius Willenkemper berichtet vom Internationalen Literaturfest Berlin.
Die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexievich gab im Haus der Berliner Festspiele einen Irrtum zu. In ihrem Hauptwerk Second Hand Zeit über das Leben auf den Trümmern des Sozialismus sprach sie 2013 vom Ende des roten Menschen. Das will sie angesichts von Repression und Kriegspropaganda in einem neuen Buch korrigieren.
In meinem neuen Buch geht es um den roten Menschen, der mir mein Land weggenommen hat, weswegen ich ausreisen musste und nicht mehr zurückkehren kann. Und das Schlimmste ist, dass dieser rote Mensch auch der ist, der Krieg gegen die Ukraine führt.
Am meisten erschüttere sie, wie schnell Menschen bereit seien, einen neuen Glauben anzunehmen. Diejenigen, die sprechen könnten, schweigen, andere seien ausgereist.
Wir, die wir weggegangen sind, leben mit dem Schuldgefühl, dass wir die Menschen in der Heimat allein gelassen haben. Und weil wir hier im Exil die Möglichkeit haben, müssen wir darüber reden, müssen unser Wissen kommunizieren, unsere Idee von einem anderen Belarus vermitteln. Denn die Menschen sind verwirrt, verwirrt und einsam, auch im Exil.
Auch die russische Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der 2021 verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, lebt seit Beginn des russischen Angriffskriegs im deutschen Exil. Auch sie sei in den 90er Jahren der Illusion erlegen, dass eine neue demokratische Zeit angebrochen sei. Wer aber die sowjetische Kriegs- und Gewaltgeschichte ignoriere, sei dazu verdammt, sie zu wiederholen. Auch im Exil arbeitet Scherbakowa weiter für die Ziele von Memorial.
Angesichts der unbegreiflichen Geschichtsfälschung Putins ist es immer noch unsere Aufgabe, den Menschen die Wahrheit zu erzählen. Warum dieser Revisionismus so gefährlich ist, im Übrigen auch in Europa. Denn auch hier in Deutschland kursieren darüber immer noch Illusionen. Die Geschichte ist der Schlüssel, mit dem man Putins Gegenwart verstehen kann.
Um staatliche Repressionen, ihre zerstörerischen Folgen und den Umgang von Literaturschaffenden mit Exil und Neubeginn ging es am Montagabend auch beim Panel Schreiben zwischen Welten im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Der preisgekrönte belarussische Autor Alfred Bacharewitsch betonte, er lasse sich seine Heimat auch von Diktator Alexander Lukaschenka nicht nehmen.
Meine Heimat ist meine Sprache. Und solange meine Sprache bei mir und mit mir ist, bin ich zu Hause. Auch in Deutschland, auch anderswo. Und Exil nur eine Situation.
Anders sah das die ugandische Forscherin und Feministin Stella Nyanzi. Seit 2022 lebt Nyanzi im deutschen Exil, nachdem sie wegen öffentlicher Kritik am ugandischen Regierungschef Yoweri Museveni inhaftiert worden war.
Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich frei ausdrücken kann. Die Sprache ist allerdings ein Problem für mich, denn ich spreche Englisch, die Sprache der Kolonialisten. Ich bin aber keine Britin, sondern Uganderin. Meine Bücher verkaufe ich dennoch auf Englisch, nicht auf Luganda. Meine Kinder sprechen sehr gut Bayerisch. Ich tue mich schwer damit, aber wenigstens bin ich in Deutschland in Sicherheit und kann mich frei äußern. Sobald es unsicher wird, werde ich das Land verlassen und dorthin gehen, wo ich mich zu allem frei äußern kann.
I will flee and express myself.
Dass man sich nicht nur im Exil, sondern auch in der Heimat fremd fühlen kann, machte schließlich der afghanischstämmige Autor Taki al-Klaki deutlich. Als Kind floh er vor der sowjetischen Besatzung in Afghanistan und später erneut vor den Taliban. Die Fluchtgeschichten und Exilberichte beim Internationalen Literaturfestival Berlin führten eines vor Augen. Diktatoren und Freiheitsfeinde versuchen gerade deswegen, Sprache und Literatur zu reglementieren, weil diese nicht nur Perspektiven, sondern auch Realitäten ändern können,
sagt Cornelius Wühlenkemper. Heute wurde die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben. Wer in diesem Jahr Chancen auf den Preis hat, weiß in den Kulturmeldungen Anne Seidel.
In die Endauswahl geschafft haben es Dorothee Elmiger mit ihrem Buch Die Holländerinnen, Thomas Melle mit seinem Roman Haus zur Sonne, Christine Wunicke mit Wachs, Caleb Erdmann mit seinem Buch Die Ausweichschule, Jehona Kizay mit einem Roman mit sehr kurzem Titel, er heißt einfach nur Ö. Und die sechste Nominierte ist Fiona Sironitsch. Ihr Buch heißt Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Diese sechs Romane haben also Chancen auf den Deutschen Buchpreis. Deutschlandfunk Literaturredakteurin Miriam C. kommentiert die diesjährige Auswahl so.
Es ist wie so oft ein Querschnitt durch die deutschsprachige Literatur. Es ist eine Mischung aus etablierten und aus neueren deutschsprachigen Stimmen. Auffällig ist allerdings in diesem Jahr, dass es ein deutliches Übergewicht der neueren Stimmen, also der literarischen Newcomerinnen und Newcomer gibt.
Zwei der sechs nominierten Bücher sind Debütromane, nämlich die der Autorinnen Fiona Sironitsch und Jehona Kizay. Und auch der Schriftsteller Caleb Erdmann ist noch relativ neu im Geschäft. Er ist mit seinem zweiten Roman nominiert. Literaturredakteurin Miriam C. glaubt trotzdem nicht, dass der Deutsche Buchpreis in diesem Jahr an den Nachwuchs gehen wird. Sie sagt, andere Autoren auf der Liste haben bessere Chancen.
Ganz klare Favoriten hier für mich auf dieser Liste. Thomas Melle oder auch Dorothee Elmiger wäre sicherlich eine verdiente Preisträgerin, wenn auch beide Titel Lektüre technisch sicher eine Herausforderung sind.
Der Gewinner oder die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises wird am 13. Oktober bekannt gegeben zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Lob vom Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki. Das gab's nur für wenige ausgewählte Autoren. Der Dichter und Literaturkritiker Harald Hartung war einer von ihnen. Ohne ihre Manuskripte ist unser ganzer Literaturteil schlapp und reizlos. Das schrieb Reich-Ranicki in seiner Funktion als Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an Harald Hartung. Der Lyriker, Literaturwissenschaftler und Kritiker hat über Jahrzehnte für diese Zeitung gearbeitet. Jetzt ist Harald Hartung im Alter von 92 Jahren gestorben, meldet die FAZ. Über 25 Jahre lang hatte Hartung außerdem einen Lehrstuhl für deutsche Sprache an der Technischen Universität in Berlin und er leitete zeitweise das Literarische Kolloquium in Berlin, ein Begegnungs- und Veranstaltungsort für internationale Literatur. Gestorben ist auch der Sänger Sigmund Nimsgern. Der Bassbariton sang unzählige Partien quer durch alle Genres, darunter zum Beispiel den Wotan in Richard Wagners Ring des Nibelungen oder den Kasper im Freischütz von Karl Maria von Weber. Sigmund Nimsgern galt als einer der gefragtesten Bassbaritone der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit Engagements auf der ganzen Welt. Er wurde 85 Jahre alt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Inne Seidel am Schluss dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Interesse daran. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema doch die aktuelle Lage in Gaza, aber auch der Besuch des polnischen Präsidenten Nawrocki in Berlin. Ihnen einen guten Abend.